Nachgefragt. Herzlich willkommen.
Antje Baben der Erde wurde 1963 in Jena geboren. 3 Jahre später zog sie mit ihren Eltern nach Gotha, wo sie aufwuchs und zur Schule ging. Nach dem Abitur hat sie als Hortnerin in einer kleinen Dorfschule gearbeitet und danach in Saalfeld eine Töpferlehre absolviert. Für eine Weile hat sie bei einem Töpfer in Friedrichroda gearbeitet, dann als Arbeitstherapeutin mit Kindern in der Psychiatrie in Stadtroda. Gemeinsam mit ihrem Mann stürzte sie sich in das Abenteuer, ein 86 Jahre altes Fachwerkhaus zu kaufen und zu renovieren. In diesem Haus in Liebengrün hatte sie für kurze Zeit auch eine eigene Töpferwerkstatt. Nach der Wende begann sie Bücher zu schreiben und diese Leidenschaft hat sie bis heute, Gott sei Dank, nicht mehr losgelassen. Seit 1996 arbeitet sie als freischaffende Schriftstellerin. Herzlich willkommen, Antje Baben der Erde. Sie haben uns schon Rede und Antwort zu Lesen und Lesefreude und Bücherschreiben einiges gesagt. Ich möchte daran anknüpfen. Sie sagten, 1994 sind Sie das erste Mal nach Amerika gereist. Wie lange haben Sie Recherche betrieben, bevor Sie in das Flugzeug eingestiegen sind?
Ich habe ja angefangen zu schreiben noch zu DDR-Zeiten, also als überhaupt noch nicht abzusehen war, dass ich jemals nach Amerika reisen kann. Und ich habe ungefähr schon 3 Romane geschrieben gehabt, die unter den Indianern spielen. Und das Recherchieren, wie gesagt, damals hatte ich noch keinen Computer. Ich konnte also nicht im Internet recherchieren. Ich habe Zeitungsartikel gesammelt. Mein Mann hat einen Onkel in Kanada, der sich ganz gut auskennt. Dem habe ich tatsächlich Fragen auf eine CD gesprochen und er hat mir die Fragen auf CD beantwortet. So hat es damals funktioniert. Aber ich hatte zumindest eine Geschichte im Kopf. Also ich hatte eine Geschichte und es ist immer gut, die Geschichte im Kopf zu haben, wenn man loszieht und recherchiert, weil man dann ganz anders Fragen stellen kann oder gezielter auch schauen kann, was man sucht und was man braucht.
Wie Sie selber sagen, viele Reisen ins Indianerland. Wie viele Reisen sind es inzwischen geworden?
Ich glaube 12 oder 13.
Immer wieder in dieselbe Gegend?
Nein, ich bin oftmals in derselben Gegend gewesen, aber ich habe mich auch immer auf den Weg zu neuen Ufern gemacht, einfach weil die Indianervölker auch total unterschiedlich sind, die Stämme sind verschieden, die Kulturen sind verschieden, die Sprachen und jedes Volk gehört genau zu seiner Landschaft und es macht einen großen Unterschied dann, ob das Volk am Meer lebt oder in der Prärie oder in der Wüste.
Haben Sie während Ihrer Reisen erlebt, dass Angelesenes und Wirklichkeit sehr weit auseinanderdriften?
Also auf meiner allerersten Reise, da kann ich nur sagen, dass sämtliche Klischees sich bestätigt haben, aber auch widersprochen haben. Also es ist einfach beides. Ich habe viel gelernt und es ist aber war immer so, wenn ich vielleicht 3 Fragen beantwortet bekommen habe, die mich umgetrieben haben, dann waren 5 neue Fragen da.
Wie sind Sie dort aufgenommen worden? Ist das für eine Frau schwierig? Wie leben die Stämme? Also ist da die Frau dem Mann untergeordnet?
Ja, ist auch von Volk zu Volk verschieden und ich habe auch sicherlich auch weniger schöne Sachen kennengelernt. Also wer ein bisschen weiß, wie es in den Reservaten zugeht in den USA, weiß dann auch, dass viel Alkohol, Drogen im Spiel sind und darunter leiden dann immer am meisten die Frauen. Aber ich habe auch viele starke Frauen kennengelernt, unter anderem zum Beispiel die Winona LaDuke, die auch jetzt eine große Aktivistin ist, die Carrie Dan, die eine große Aktivistin war, die ist jetzt dieses Jahr gestorben. Also großartige Frauen, eigentlich mehr Frauen als Männer. Und für mich auf dem Weg dort, ich kann sagen, ich habe keine Probleme bekommen. Also ich bin immer akzeptiert worden, wenn ich dort war. Das Recherchieren war unterschiedlich leicht und schwer. In den USA hat es immer eine ganze Weile gedauert, bis ich das Vertrauen hatte, bis die Menschen sich mir dann geöffnet haben, weil sie ja wussten, dass ich auch drüber schreiben würde. Und meine letzte Erfahrung war dann Kanada oben im weit im Norden in Moissonnet, als ich bei den Cree recherchiert habe. Und dort sind die Menschen so offen gewesen, dass ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein. Also so dermaßen hilfsbereit, offen und wollten, dass ich über sie schreibe, dass ich ganz überrascht war.
Haben Sie heute noch Kontakt zu diesen Menschen?
Zu einigen habe ich noch Kontakt. Es ist jetzt durch Corona schwierig. Also mir wurde dann auch wirklich ans Herz gelegt, wiederzukommen und vorzulesen aus meinem Buch, was auch schwierig ist, weil er ja nicht ins Englische übersetzt ist, aber zumindest Passagen und dann davon zu erzählen, was im Augenblick eben nicht geht. Aber ich habe Kontakte, haben auch das Buch alle bekommen und haben sich trotzdem sehr gefreut, obwohl sie es nicht lesen können.
11 Jugendbücher zum Thema Indianer, 5 Erwachsenenbücher, 4 Kurzgeschichten und zuletzt 2 Jugendthriller, die in Thüringen spielen. Was hat Sie bewogen, nach Ihren Indianerbüchern Ihren Stoff wieder in Thüringen einzusetzen?
Das war eine ganz konkrete, ich nenne sie immer in Anführungsstrichen, Indianerkrise, die ich hatte. Ich habe 2010 in Pine Ridge im Mittleren Westen recherchiert für einen Roman, bin da sehr lange gewesen. Ich hatte ein Stipendium der Kulturstiftung und in dieser Zeit, obwohl ich dachte, dass ich mich in diesem Reservat besonders gut auskenne, weil ich dort schon jahrelang hingereist bin und auch besondere Einblicke hatte, hat sich in dieser Zeit noch mal sehr viel mehr aufgetan. Und was dort gerade grassierte, war eine Welle von Selbstmorden, also von Suiziden unter Jugendlichen und Kindern. Und allein in den letzten 3 Wochen, in denen ich dort war, haben sich in meiner näheren Umgebung 4 Jugendliche das Leben genommen. Das ist mir so nahe gegangen, also das hat mich so fertig gemacht, dass ich eine riesige Schreibblockade bekommen habe, weil ich schon in meinen Jugendbüchern die Wahrheit erzählen möchte. Also ich will ja den Jugendlichen nichts vorflunkern oder alles schönreden, aber ich möchte immer am Ende einen positiven Ausblick mitgeben. Und das konnte ich auf einmal nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr in der Lage gesehen, das Positive in meine Geschichte einzuweben und deswegen konnte ich nicht weiterschreiben. Und ich habe dieses Buch zu Ende geschrieben mit Unterstützung, auch mit Nachdruck von den Lakota dort selbst, die gesagt haben, du musst das aufschreiben, du musst aufschreiben. Aber für mich war dann der Punkt erreicht, dass ich dachte, ich brauche jetzt wirklich eine Pause und ich möchte was anderes machen. Es hat mir große Freude gemacht, über Thüringen zu schreiben, also Geschichten hier in Thüringen anzusiedeln, denn hier gibt es genauso spannende Geschichten und unser Thüringen hat genauso wilden Wald und Wildnis. Aber ich glaube, die Leser möchten nicht lesen, was vor ihrer Haustür passiert. Die möchten in exotische Welten verschwinden. So ein bisschen hatte ich das Gefühl.
Also mehr die Indianerbücher oder jetzt Ihr neuestes Buch Schottland. Herzlichen Glückwunsch, ist ja dieses Jahr veröffentlicht worden. Wir kommen dann noch drauf. Als das, was vor der Haustür liegt. Also da kann ich ja nur sagen, das ist das Feedback, was Sie...
Das ist ein bisschen das Feedback, was ich bekommen habe. Aber vielleicht auch ja eher das vom Verlag. Also der Verlag, der dann auf die Verkaufszahlen guckt. Möglicherweise. Ich fand es ein bisschen schade und ich sage auch niemals nie. Also es wird garantiert wieder passieren, dass ich wieder was schreibe, was hier in Thüringen spielt, wenn ich ein ordentliches Thema finde. Aber im Augenblick geht es ans Überleben und jetzt habe ich mich auf Schottland eingelassen und jetzt wird es erstmal ja auch im nächsten Roman um Schottland gehen.
Auszug Lesermeinung. Antje Barben der Erde zeichnet fantastische Figuren. Sie sind sehr glaubhaft mit all ihren Ängsten und Träumen, mit ihren Vorstellungen und Wünschen, aber auch ihr Vorurteilen und Überzeugungen. Zudem sind die Probleme alles sehr gut nachvollziehbar und realistisch, gerade in der Teenagerwelt. Und die Autorin bietet durchaus auch so eine Art Lösungsweg an, wie man mit Problemen, Ängsten und Klischees umgehen kann. Fazit? Das war definitiv nicht mein letztes Buch von Antje Barben der Erde und es ist uneingeschränkt empfehlenswert. Wenn Sie solche Leserbriefe bekommen oder es veröffentlicht wird in Zeitungen, wie fühlt man sich da?
Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, weil das Schreiben ist doch ein sehr einsames Geschäft, ein sehr einsamer Beruf. Das muss auch so sein. Ich komme damit auch gut klar. Aber irgendwann wird das Buch in die Welt der Leser entlassen und dann, also fieber ich am Anfang schon ganz schön mit. Habe ich den richtigen Nerv getroffen? Ist es spannend genug? freuen sich die Leute, wenn sie lesen. Und wenn dann sowas kommt, das ist eigentlich der schönste Lohn. Und manchmal, wenn dann zum Beispiel richtig schwierige Phasen sind oder solche Schreibblockaden, wie ich vorhin erzählt habe, hilft solche Post, also hilft die Post weiterzumachen.
Dann. Finden Sie denn noch Zeit, Ihre Fanpost zu beantworten?
Das mache ich eigentlich immer. Zurzeit liegt ein kleiner Stapel, weil die Briefe so lang und so berührend waren. Das ist eigentlich unfair, dass ich auf die kurzen schneller mal antworte und die tiefgehenden, da denke ich immer, ich brauche mehr Zeit. Und dann habe ich die Zeit nicht, aber die sollte man nicht aufgeben, die Antwort kommt.
Zu Ihrem neuesten Kind, was jetzt gerade laufen lernen soll. Wie schwierig ist die Wahrnehmung in der augenblicklichen Situation? Also wir reden jetzt einfach auch Corona-bedingt.
Ich hatte noch Glück mit meinem vorhergehenden Roman, mit dem Schneetänzer. Der ist tatsächlich herausgekommen und hat die Frankfurter Buchmesse noch mitgemacht. Und ich habe das dann aber gemerkt, einfach aus den Reaktionen der Kollegen, als dann Leipzig wegfiel, dann fiel das nächste Frankfurt weg. Und es ist tatsächlich so, dass Bücher, die herauskommen, untergehen, wenn die Messe nicht da ist, wenn die Möglichkeit nicht da ist, auf der Messe dafür zu werben, zu lesen. Jetzt merke ich, also zum Beispiel mein Verlag, wie viele andere Verlage vermutlich auch, setzen auf die sozialen Medien. Und das bedeutet doch eine enorme Mehrarbeit für den Autor dann auch. Aber es geht nicht anders. Also wir müssen das machen, damit die Bücher überhaupt wahrgenommen werden. Und wir sind angewiesen trotzdem auch auf die Buchhandlungen, ganz wichtig, Buchhandlungen, Bibliotheken, die Blogger, dass die was schreiben, dass also so verbreitet wird, dass ein neues Buch da ist und dass es dann auch seine Leser findet.
Neue Formate, Podcast, YouTube-Lesungen, Hörspiele können Kulturinteressierte online besuchen. Inzwischen auch digitale Museumsbesuche. Was halten Sie von digitalen Lesungen?
Ich habe am Anfang mich geweigert und habe gar nichts von gehalten. Dann wurde mir klar, dass wer weiß, wie lange Corona dauert, dass es eine Möglichkeit für uns Autoren ist, doch an die Öffentlichkeit zu gehen, eben auch vielleicht Schüler in den Schulen zu erreichen. Ich habe mir dann das Equipment angeschafft, ich habe geübt, ich habe die ersten Online-Lesungen gemacht, die auch gut funktioniert haben und habe aber gemerkt, es ist nicht dasselbe. Es ist einfach nicht dasselbe. Es ist für die Schüler nicht dasselbe. Es ist auch für mich nicht dasselbe. Ich merke jetzt immer mehr, ich biete es an, aber gerade jetzt in der Zeit, in der die Schüler pausenlos Online-Unterricht haben, die wollen nicht mehr. Und ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Es ist eine Möglichkeit. Die Möglichkeit wird nicht wieder komplett verschwinden. Und ich finde es auch gut, dass es die gibt. Und dass auch in den Schulen jetzt die Möglichkeit besteht, also dass die Ausrüstung, die technischen Ausrüstungen jetzt besser vorhanden sind. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass der Autor wieder persönlich in die Schule kommt, wenn das möglich ist, dass man sich gegenüber sitzt und Fragen auch ganz anders beantworten kann.
Für solches Gegenübersitzen ein Klassenverband wichtig, damit ein Gespräch, ein Dialog entstehen kann? Oder gibt es keine Unterschiede dazu? Eine Anonymisierung ist ja im Internet. Sie haben dann Zuhörer, die sich untereinander oft auch nicht kennen. Glauben Sie, dass dann Fragen nicht gestellt werden, die in einer Gruppe gestellt werden würden, an Sie?
Naja, also wenn ich in der Klasse sitze, gibt es ja da schon einen Unterschied. Oftmals ist es so, dass Schulen dann gerne gleich drei Klassen auf einmal mit der Lesung beglücken möchten. Und da merke ich dann schon, es ist für die Kinder schwieriger, Fragen zu stellen, weil sie sind nicht in ihrem Klassenverband. Und also zu viele sind gar nicht so, ist gar nicht so produktiv und nachhaltig. Sitzt eine Klasse vor mir, ist das meistens kein Problem. Dann merke ich, da werden am besten Fragen gestellt. Bei den Online-Lesungen, die ich hatte, waren die Schüler tatsächlich zu Hause. Die haben sich also von zu Hause zugeschaltet. Ich konnte die Namen sehen, aber ich konnte ja nicht wissen, sind die wirklich da? Machen die nicht was völlig anderes? Futtern die nicht da auf dem Sofa oder lesen oder so? Und es kamen 3-4 Fragen, aber ich glaube, da ist die Möglichkeit, also dass Fragen gestellt werden, ist noch geringer.
Aber wir wollen jetzt trotz allem, da wir alle keine Hellseher sind und nicht wissen, was die nächsten Wochen und Monate bringen, wieder etwas zur Normalität zurückkehren und daher noch ein paar Fragen in Kürze. Durch wen sind Sie an die ans Buch, ans Lesen herangeführt worden?
Ich glaube doch, das war mein Opa, der mir viel, viel vorgelesen hat und mir viele, viele Bücher geschenkt hat über all die Jahre.
Haben Sie ein Lieblingsbuch aus Ihrer Kindheit heute noch?
Ja, das ist tatsächlich die Anna Jürgen und der Blauvogel.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Wie heißt die Cherie von Cherie Dimalin, die Traumdiebe.
Kurzer Inhalt?
Also es ist eine Dystopie, obwohl ich sowas normalerweise nicht lese, weil ich ein sehr bodenständiger Typ bin. Aber es geht um Kanada in der Zukunft und die Welt ist also nach der Klimakatastrophe und wie eine Gruppe von indigenen Völkern durch die Wälder streift, abhaut vor ihren Verfolgern, die hinter ihren Träumen her sind. Also alles ist ihnen genommen, alles ist fort, das Land ist fort, die Kultur ist fort, alles ist fort. Jetzt sind die übrig gebliebenen dann noch hinter ihren Träumen her, weil die anderen Menschen, also die Weißen, nicht mehr träumen können.
Sie geben mir damit natürlich eine Steilvorlage. Was haben Sie denn für Träume?
Träume, wenn es mir ans Wünschen geht, dann wünsche ich mir erstmal, dass wir das Virus in den Griff bekommen jetzt, dass wirklich halbwegs normales Leben wieder möglich ist und wir uns auch wieder über andere Sachen Gedanken machen können, die nämlich auch wichtig sind, die jetzt ein bisschen untergegangen sind. Und ja, für mich persönlich, dass die Familie gesund bleibt und jetzt ganz ehrlich, dass ich reisen und recherchieren kann, weil das ist für mich wirklich wichtig.
Und das auch noch, wenn es geht, möglichst lang. Zu welcher Tageszeit können Sie am besten arbeiten?
Also wenn ich in einer guten Schreibphase bin, dann gibt es keine bestimmte beste Schreibzeit. Dann wird losgelegt ganz früh und durchgearbeitet bis abends.
Wer darf Ihr Rohmanuskript zuerst lesen?
Ich habe zwei Erstleserinnen, die leben in Jena. Das eine ist meine Nichte und das andere ihre Freundin und die sind beide mal Buchbloggerin gewesen und meine Nichte ist Buchhändlerin und schreibt selber und ihr vertraue ich da sehr und das sind die beiden, die meistens zuerst lesen.
Und gibt es dann richtige Kritiken, wo sie auch was überarbeiten müssen oder ist das jetzt was sehr Konstruktives?
Ja, das ist konstruktiv. Also die sind richtig gut, die lesen wahnsinnig viel, können gut einschätzen und schreiben mir dann auch wirklich dazu, über was sie gestolpert sind oder wir sprechen dann drüber, über was sie gestolpert sind und die Meinung der beiden ist mir sehr wichtig. Ansonsten ist es natürlich, sind es meine beiden Lektoren, die zuerst lesen.
Wenn man jetzt so auf die vielen Bücher, die inzwischen veröffentlicht worden sind, schaut, fragt man sich natürlich auch, sind Sie eine Schnellschreiberin?
Ich war mal eine Schnellschreiberin, als ich begonnen habe zu schreiben. Ich war dann noch unbelasteter und habe ja wirklich nur geschrieben. Und das hat sich aber jetzt geändert in den letzten Jahren. Also das Schreiben hat sich verändert. Ich denke viel mehr nach dabei, was eine Falle ist, also zu viel nachzudenken. Meine Bücher werden immer dicker. Und natürlich sind jetzt auch aufgrund der sozialen Medien und was es nicht alles gibt, sitzt der Leser schon beim Schreiben dabei. Das ist manchmal nicht so hilfreich.
Was würden Sie jungen Nachwuchsautoren mit auf den Weg geben als Rat oder Hinweis?
Was mir so ein bisschen aufgefallen ist jetzt bei jungen Nachwuchsautoren, die wirklich sehr jung sind oder sehr jung anfangen. Manchmal wünschte ich mir ein bisschen mehr, klingt ein bisschen seltsam, klingt alt, aber ein bisschen mehr Demut vor dem Schreiben und vor dem Wort, weil ich habe das Gefühl, die sind so sehr schnell dabei. Das ist was geschrieben, das muss jetzt gleich veröffentlicht werden. Also wenn ich zum Beispiel gefragt werde von ganz jungen Menschen, die haben was geschrieben, wenden sich an mich und bitten mich nicht, auf den Text zu gucken, sondern sie bitten mich, einen Verlag für sie zu finden. Und wenn ich mir überlege, wie lange ich geschrieben habe oder wie ich angefangen habe, wie viele tausende Seiten ich geschrieben habe, bevor ich das erste Mal was an einen Verlag geschickt habe und wie lange es dann immer noch gedauert hat, wünschte ich mir vielleicht, dass ein bisschen mehr geschrieben und gelesen wird vorher.
Und auch Selbstzweifel dabei bleiben.
In so ein paar Selbstzweifel, ja.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Was ist für Sie einfacher? Anfangen oder aufhören?
Für mich schwierig zu erklären weil ich meistens mit einer Szene anfange, die mir in den Kopf geschossen ist und die in der Mitte sein kann oder entscheidend für die Geschichte ist. Und dann später kommt der Anfang dazu. dann weiß ich schon mehr über die Person, weiß also auch besser, wie ich anfangen kann. Der Schluss, der kommt meistens durch den Verlag, durch die Deadline.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.